heute reden.
Hey, hey, ich bin's, die Alex. Jetzt ist der Herbst aber mal so richtig angekommen, oder? Heute stürmt es ordentlich, ab und an fällt so seltsames Nass vom Himmel, aber das Farbenspiel der Wälder ist auch ohne Sonnenschein beeindruckend schön. Und apropos Wälder, hier findet ihr auch unseren heutigen Gast, den Wurmfarn. Dryopteris Felix Maas. Hört sich ein bisschen an wie ein Zauberspruch aus Harry Potter, ist aber der botanische Name des Wurmfarns. Und der gefällt mir mindestens genauso gut wie die Pflanze an sich. Schon wenn es nach dem Winter anfängt, überall wieder zu sprießen, zeigt sich auch der kleine Wurmfarn in Form eines Stängels, an dessen Spitze sich noch ganz klein und eingekringelt die Blätter des Wurmfarns zeigen. Im Lauf seiner Wachstumsphase werden sich diese kleinen Kringel nach und nach entfalten und entrollen und sich zu stattlichen Wedeln auswachsen. Die Wedel können eine Länge von 30 bis hin zu 140 oder 160 cm erreichen. Übersehen kann man sie auf gar keinen Fall. Auch heute nicht. Warum ich das so betone? Weil es den Wurmfarn nämlich schon vor Millionen Jahren, man spricht von 385 Millionen Jahren, gegeben hat. Aber in anderer, halt größerer Form. Zusammen mit dem Bärlapp, mit den Zinnkräutern, also dem Schachtelhalm, bildeten die Wurmfarne nämlich zu diesen Zeiten die Wälder. Die Farne wuchsen damals wohl bis in eine Höhe von 30 Metern und dominierten damit oft die riesigen Sumpfwälder der Karbonzeit. Gegen Ende des Karbons, also vor ungefähr 270 Millionen Jahren, starben aber die meisten baumförmigen Farne, wie auch der Bärlapp und der Schachtelhalm, aus. Nichtsdestotrotz sind Farn, Bärlapp und Schachtelhalm damit Überreste aus einer anderen Zeit. In der Welt der Heilkunde von Dioskurides oder Plinius galt der Wurmfarn, man könnte es an unserem heutigen Namen schon erahnen, als Wurmmittel, insbesondere als sicheres Mittel gegen Bandwurmbefall. Im Mittelalter geriet er dann als Heilmittel eher in Vergessenheit. Die Menschen hatten damals eine ganz andere Sicht auf ihn. Aber dazu später mehr. Aber schon im 18. Jahrhundert wurde er wieder rege verwendet. Hier wurde er zusammen mit anderen sogenannten Geheimmitteln in Kombination zu kräftigen Abführmitteln verarbeitet. Diese Mittel wurden auch teuer gehandelt. Besonders gut getroffen hatte es der Apotheker Daniel Mathieu mit einem dieser Mittel. Er stellte eine entsprechende Rezeptur her, welche ihm dann von Friedrich dem Großen für eine Jahresrente von 200 Talern abgekauft wurde. Und noch dazu verlieh man ihm den Titel eines Hofrats. Auch in der Volksmedizin wurde die Wurzel des Wurmfarns lange zur Behandlung bei Wurmbefall eingesetzt. Da der Wurmfarn aber nicht vollkommen ungiftig ist, gab es auch hier sehr unschöne Nebenwirkungen wie Übelkeit, Kopfschmerzen, Vergiftungen mit Leberschäden, Sehstörungen bis hin zur Erblindung und vereinzelt auch Todesfälle. Hier war sowohl die Dosis als auch die Konstitution der Patienten ein wichtiger Faktor. Denn das weitergegebene Wissen, dass der Wurmfarn gegen Wurmbefall eingesetzt werden kann und auch wirksam ist, den hat die Wissenschaft bestätigt. Einer der untersuchten Inhaltsstoffe des Wurmfarns, das Filicin, wirkt sich nachgewiesenermaßen lähmend auf Band- und Spulwürmer aus. Heute heißen Wurmmittel Anthelmintikum oder Anthelmintika. Aber in der Humanmedizin wird der Wurmfarn, soweit ich das recherchieren konnte, nicht mehr eingesetzt. Ganz anders in der Veterinärmedizin. Hier gibt es noch Medikamente mit dem Wirkstoff Filicin, die bei Tieren sowohl bei Bandwurm als auch bei Leberegelbefall eingesetzt werden. Aber wer sagt denn, dass der Wurmfarn nur innerlich eingenommen eine gute Heilpflanze ist? Richtig, keiner. Für die äußerliche Anwendung in Form von Bädern, Umschlägen oder Kompressen eilt ihm der Ruf voraus, ein echter Heiler zu sein. Dazu legt man die frischen Wedel einfach in heißes Wasser und lässt sie eine Weile ausziehen. Die Kompressen oder Bäder kommen dann bei Gicht, bei Rheuma, bei Glieder- und Kreuzschmerzen, aber auch bei Venenentzündungen oder Krampfadern zum Einsatz. Und es gibt wirklich eine Menge Menschen, die bei Rückenschmerzen darauf schwören, getrocknete Wurmfarnwedel in Kissen einzunähen und sich dann darauf zu legen. Es muss, so heißt es, unglaublich gut helfen. Und für diejenigen von uns, die nicht die Möglichkeit haben, ständig getrocknete Wurmfarnwedel im Haus zu haben, wäre vielleicht die Herstellung einer Tinktur zur Salbe verarbeitet, möglicherweise die einfachere Lösung. Ob beide Varianten gleich gut wirken, das kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Aber man könnte es ja mal ausprobieren. Für die Welt des Volksglaubens, der Magie und des Zaubers war und eigentlich auch ist der Wurmfarn ein sehr mythenbehaftetes Gewächs. Selbst Hildegard von Bingen schrieb über ihn: Der Farn ist warm und trocken und hat auch ein mittleres Maß an Saft. Der Teufel flieht die Pflanze und sie hat gewisse Kräfte, die an die der Sonne gemahnen, weil sie wie die Sonne das Dunkle erhellt. Sie vertreibt so Trugbilder, Phantasias und deswegen lieben sie die bösen Geister nicht. An dem Platze, an dem sie wächst, übt der Teufel sein Gaukelspiel selten aus. Und das Haus, an dem der Teufel ist, meidet und verabscheut sie. Blitz, Donner und Hagel fallen selten dort ein. Und auf dem Acker, auf dem sie wächst, hagelt es selten. Wer den Farn bei sich trägt, ist sicher vor den Nachstellungen des Teufels und vor bösen Anschlägen auf Leib und Leben. In diesen Sätzen finden sich jede Menge Anspielungen auf die Wirkweisen des Wurmfarns auf der feinstofflichen Ebene. Mir kam beim Lesen der Gedanke, dass in der Zeit, als es geschrieben wurde, sehr viel Augenmerk auf den Teufel und seine Gehilfen gelegt wurde. Nur, vielleicht gibt es ja gerade im Fall des Geschriebenen von Hildegard von Bingen auch eine Erklärung, warum der Teufel an dem Platz, an dem sie wächst, sein Gaukelspiel nur selten ausübt. Eine Erklärung wäre, dass Plätze, an denen der Wurmfarn bevorzugt wächst, besondere Plätze sind. Es sind, so nehme ich es zumindest wahr, Plätze, die einen anziehen, zum Verweilen einladen, Plätze, an denen man sich geschützt fühlt, und Plätze, an denen sich sehr gerne Naturwesen aufhalten. Zum Thema Naturwesen mag man stehen, wie man möchte. Und selbst wenn man keine Verbindung zu ihnen hat, so kann man doch an Wurmfarnplätzen spüren, dass es sich anders anfühlt, dass man nicht alleine ist und dass sich die Welt um einen herum gerade etwas verändert. Und dann, ich bin wieder bei Hildegard und dem Teufel, ist es doch nicht wirklich verwunderlich, dass genau an diesen Plätzen der Teufel so gar keine Lust hat, sein Gaukelspiel auszuüben. Sie schreibt auch, wer den Farn bei sich trägt, ist sicher vor den Nachstellungen des Teufels und vor bösen Anschlägen auf Leib und Leben. Und da bin ich mir nicht ganz sicher, ob sie damit einfach nur den Wurmfarn sozusagen als Schutzschild verstanden haben will oder ob noch mehr dahinter steckt. Mit mehr dahinter steckt, spiele ich auf Erzählungen und den Glauben daran an, dass der Wurmfarn unsichtbar macht. Man braucht dafür die Sporen des Wurmfarns. Ganz nebenbei, die Sporen befinden sich an der Rückseite der Blätter. Und diese Sporen müssen gesammelt und getrocknet werden. Manche schreiben auch, die Sporen wirken nur dann, wenn man sie in der Sommersonnwendnacht sammelt. Wenn man diese Sporen dann in seine Schuhe streute, dann wurde man sofort unsichtbar. Sogar in Shakespeares Drama Heinrich IV. Gibt es den Satz, wir gehen unsichtbar, denn wir haben Farnsamen bekommen. Und jetzt sagt der moderne Mensch, was für ein Unsinn. Oder er sagt, schöne Legende, nichts dahinter. Was aber, wenn es sich mit der Unsichtbarkeit ähnlich wie mit dem Beispiel des Teufels von vorhin verhält? Vielleicht geht es ja gar nicht darum, den Körper die Hülle verschwinden zu lassen, sondern uns als Mensch, unabhängig von der äußeren Hülle, verschwinden zu lassen. Heute würde man vielleicht sagen, auf der feinstofflichen Ebene, ich weiß es nicht. Denn wenn ich denen, die mir Böses wollen oder gar dem Teufel, nicht mehr ins Auge stechen möchte, dann hätten sie oder er auch gar keine Macht oder Möglichkeit, mir zu schaden. Wenn diese Annahme richtig ist, dann bietet der Wurmfarn aber auch eine wunderbare Möglichkeit, uns selbst mit seiner Hilfe zu schützen. Denn wenn ich für andere nicht sichtbar und angreifbar bin, dann kann ich mich wohlig in meine eigene Blase begeben und mich mit dem Wurmfarn reinigen und befreien von Fremdenergien oder von einfach belastenden Dingen. Nicht umsonst gehört der Wurmfarn seit jeher zu den Beruf- und Beschreikräutern. Bei solchen Überlegungen und Parallelen wird mir immer sehr bewusst, dass der oft leichtfertig gesprochene Satz »Die Altvorderen wussten schon, was sie taten« sehr, sehr viel mehr bedeutet und beinhaltet. Die Art und Weise, wie sich Menschen ausdrückten, war eine andere. Der Wortschatz hat sich verändert, vielleicht auch die Sichtweise, aber unterm Strich hat sich nicht allzu viel geändert. Wer Lust hat, kann sich ja mal ein bisschen in die Geschichten und Überlieferungen zum Wurmfarn einlesen. Ihr findet wirklich unzählige Artikel und Erzählungen vom und über das Wurmkraut. Und vielleicht findet ihr ja auch für euch Parallelen für im ersten Augenblick abstrus wirkende Geschichten. Ich werde mich auf jeden Fall heute Nachmittag an einen dieser wunderschönen Wurmfarnplätze setzen und gespannt genießen, was dort passiert. Solltet ihr das auch vorhaben, dann vergesst nicht, ein kleines Geschenk, vielleicht auch ein kleines süßes Geschenk, für die dort lebenden Naturgeister mitzubringen. In der nächsten Episode erwartet euch dann ein echtes Küchenkraut, der Rosmarin. Ja, aber wirklich nur ein Küchenkraut? Bekannt und lecker? Da wäre ich mir, gerade nach der heutigen Episode, nicht ganz so sicher. Jetzt ist erstmal Wochenende. Ich wünsche euch ein entspanntes und für euch passendes Wochenende. Und ihr wisst ja, wollt ihr dieses Wochenende einfach mal unsichtbar sein? Der Wurmfarn kann helfen. Und was am Ende der Verabschiedung natürlich nicht fehlen darf, passt gut auf euch auf. Alles Liebe, eure Alex.